Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Jesus, das zieht sich ja bis in die Gegenwart rein. Jesus war ein extrem beliebtes Menschenkind, irgendwie so. Die Leute haben ihn gemocht, eine Menge Leute sind mit ihm unterwegs gewesen, er hatte richtige Fans. Leute, die einfach gerne in seiner Nähe waren, die ihn gern gesehen haben, gehört haben. Hätte es damals Handys gegeben, dann hätte es eine Menge Selfie-Anfragen gegeben mit Jesus an der Seite. Ne? Das war so ein Toller. Ne? Und also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal an einem Bahnsteig stand und neben einem C-Politiker stand, den ich aber kannte. Und das fand ich schon faszinierend. Ne? Also einige erleben ja noch mal ganz andere Sachen oder haben noch ganz andere Sachen erlebt. Ne? Das ist Jesus zu dem Zeitpunkt der Bibelstelle, die ich mir gleich mit euch angucke. Also es gab Leute, Haufen Leute, die fanden ihn ganz gut. Und eine Gruppe waren Leute, die waren zu Besuch in Jerusalem. Die kamen von weiter her, die heißen dann die Griechen, was immer das auch heißt, oder die griechischsprachigen, die sind dann da gewesen und die haben rumgebaggert bei Jesu Leuten und haben gesagt, ah, wir würden gerne mal mit Jesus reden, wir wären gerne mal mit Jesus und so, und dann kannst du uns nicht Tickets besorgen für Afterstage oder sowas, ne? Und Jesus hört diese Anfrage und das macht dann bei ihm Klick. Und ich gehe jetzt rein in das, was er dann sagt auf diese Anfrage. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Sohn des Menschen, so nennt Jesus sich selber immer mal wieder. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wir haben das gerade gesungen, dass Jahwe, das ist der alttestamentliche Name für Gott, dass Jahwe in Jesus Mensch geworden ist und für uns gestorben ist und sein Leben hingegeben hat. Und das ist das, was er hier meint, dass die Stunde gekommen ist, ihn zu verherrlichen. Wahrlich, wahrlich, also ganz bestimmt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ein ganz simples Bild. Und eins von diesen Bildern, die Leute, die ihm zuhören, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise richtig greifen. Wir sind jetzt hier im Johannesevangelium. Viermal wird die Geschichte Jesu im Neuen Testament erzählt. Und also diese Erzählung heißt ein Evangelium. Und in den anderen drei Evangelien wird erzählt, dass er immer mal wieder verhältnismäßig explizit seinen Leuten sagt, was kommen wird, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Und die Schreiber dieser Evangelien, das wird sehr deutlich so in dem, wie sie das dann beschreiben, sagen sehr ehrlich, sie haben es einfach nicht gecheckt. Ja, sie haben es einfach nicht verstanden. Und das ist ja bis in die Gegenwart so ein bisschen so, dass irgendwie Jesus ist irgendwie ein toller, also ich habe zwar keine Ahnung von Jesus, aber irgendwie finde ich ihn gut. Nur diese Geschichte irgendwie mit Kreuz und Auferstehung, man, da wird es ein bisschen lächerlich und so. Ne? Also das ist ja irgendwie nicht untypisch, dass Leute irgendwie so mit Jesus zu tun haben. Und das betraf eben, wenn es um Jesus geht, vor Tod und Auferstehung, auch seine allerengsten Leute. Jetzt sind wir hier in diesem Raum in der Regel so eine wilde Mischung. Also bei der Menge, die wir hier haben, ist die Chance verhältnismäßig hoch, dass irgendwer sein Date mitgebracht hat, um zu zeigen, dass wir eigentlich ganz normal sind. Und schlechte Nachricht ist, nein, wir sind nicht normal. Und jeder Versuch, so zu tun, als wenn wir normal sind, ist irgendwie ein bisschen komisch und schräg, weil, also wenn Jesus irgendwas nicht wollte, dann, dass wir normal sind. Und die Bibelstelle, na, Alexandra wusste durch die Gottesdienstleitung schon, um welche Bibelstelle es heute geht. Ne? Die Bibelstelle ist eine von diesen Stellen, die sehr deutlich machen, dass Jesus nicht will, dass wir normal sind. Das heißt, wenn du so tief in dir dass den Wunsch hast, Christ zu sein und normal, du musst dich irgendwann entscheiden, ob du das eine willst oder das andere. Und ich weiß, dass das eigentlich in den Kern von 2/3 unserer Gemeinden reintrifft. Weil wir alle haben das tiefe Bedürfnis, nicht als Freaks wahrgenommen zu werden. Niemand von uns will der Spacken in der drittletzten Reihe sein. Niemand. Ich gucke jetzt nicht in die drittletzte Reihe. Ja, so. Niemand von uns will das sein. Wir alle haben irgendwie das Bedürfnis, dazu zu gehören, normal zu sein. Wir sind wie alle anderen und irgendwie sowas. Und wenn wir durch die Evangelien durchgehen, habe ich die letzten Wochen verhältnismäßig viel Johannes-Evangelium gelesen, deswegen dieser Text. Wenn wir da durchgehen, dann merken wir, nee, Jesus redet wieder und wieder und wieder und auch in dem, was er tut, um die Leute rauszulocken aus der Normalität hinein in ein anderes Leben. Es geht beim Christsein um ein Rausgehen hinein in etwas anderes. Für Jesus selbst hieß das, ich sterbe. Es wird mich mein Leben kosten. Und die Vision, die er hat, ist eben die eines unbedeutenden Weizenkorns, die er hat für sein eigenes Leben, ist die eines unbedeutenden Weizenkorns, das in die Erde fallen muss, zu sterben, damit es dann viel Frucht bringt. Die Bibel beschreibt diese Unbedeutenheit, die wir haben, in krassen Bildern. Es gab so einen Comedian, als ich noch jung und Haarfarbe hatte, der hat sich Hans Dampf genannt, weil es in der Bibel heißt, unser Leben ist nur ein Hauch. Und dann meinte er, na, Dampf ist doch irgendwie eine schöne Formulierung dafür, ne? Also unser Leben ist nur ein Hauch, schon ist er vorbei. Oder wir sind wie eine Wüstenblume und der heiße Wind fährt darüber hinweg und am Abend sind wir nicht mehr. Also ich könnte jetzt noch so ein paar andere Bilder nehmen aus der Bibel, die beschreiben, wie krass unwichtig wir sind. Mein Vorgänger hier in Hamburg, der hat immer gesagt, in 100 Jahren erinnert sich keiner mehr an uns. Und ich habe diesen Satz geliebt, weil das irgendwie so ein schöner Satz einfach, der uns einordnet. Wir sind so unwichtig. Also wenn du das jetzt brauchst, so eine meditative Stille, 2 Sekunden, kannst du jetzt deinem Herzen sagen, du bist unwichtig. Ja, so, das hilft, hier anzukommen in dieser Predigt und in diesem Thema und irgendwie sowas, ne? Und das Witzige ist ja, wir haben so eine Sehnsucht danach, dass uns die Gesellschaft, die Welt, unsere Freunde uns zurufen, wie wichtig wir sind und wie bedeutsam wir sind und wie und so weiter. Und dann kommt der lebendige Gott und er sagt, das Einzige, was zählt, das bin ich. Ich kenne dich. Du bist mir wichtig. Und das ist alles, worum es geht. Und ich schaffe dir deinen Platz und deinen Raum und ich und so weiter. Aber hör auf, das woanders zu suchen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, so sagt es Jesus von sich. Und es ist klar, niemand von uns ist gerufen, sich kreuzigen zu lassen und so weiter. Ne? Auch wenn meine Tochter das Thema Verfolgung letzte Woche so leicht angedeutet hat. Ne? Es kann natürlich passieren. Natürlich kann es passieren, dass es uns auch mal unser Leben kostet, die Sache mit Jesus. Aber erstmal ist das, was Jesus tut, ja krass. Jesus sagt, dass ich habe die Freiheit, mein Leben zu geben, und ich habe die Freiheit, es wieder zu nehmen. Also Jesus tut das freiwillig. Jesus geht auf einen Tod zu an unserer Stadt, ist heute nicht mein zentrales Thema. Aber er sagt, wenn ich es nicht tue, dann bleibe ich allein und dann wird mein Leben keine Spur hinterlassen. Dann war es das. Dann gehöre ich zu denen, an die sich in 100 Jahren keiner und kein Gott mehr erinnert. Und er redet eigentlich darum, ich habe das jetzt mal so zusammengefasst in so einem Text, Jesus will sein Leben hingeben. Er will, weil sein Vater es will. Sein Vater im Himmel. Gott. Weil das Reich Gottes wachsen soll. Die Lebensgeschichte Jesu ist ein stetes Verkünden von Gott hat seine Herrschaft angetreten. Und ihr könnt es an mir sehen, an dem, was ich sage, an dem, was ich tue, an dem, was in meinem Umfeld passiert. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, die Regentschaft Gottes, das Durchsetzen der Liebe Gottes hat begonnen in dieser Welt. Und seitdem geht das weiter und weiter und weiter. Das ist das Zentrum dessen, was Christentum ausmacht. Gott regiert, und weil Gott regiert, treffen wir andere ethische Entscheidungen als unsere Nachbarn. Weil Gott regiert, gehen wir anders mit unserem Geld um als unsere Nachbarn. Weil Gott regiert, drehen wir uns um zu Gott und sagen, ich würde dich gern noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und weil Gott regiert, und so weiter und so fort. Und ob unsere Nachbarn das merken oder nicht merken, kann für uns erstmal ein Stück weit egal sein. Aber wir sind gerufen, so zu leben und so hineinzusprechen in ihr Leben, dass da eine Sehnsucht in ihnen wächst, zu sagen, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht stimmt es ja doch. Wenn Jesus hier aufgehört hätte, dann könnten wir uns jetzt alle ein bisschen zurücklehnen und könnten sagen, Jesus ist echt ein guter, ganz toller Jesus. Und das ist er ja wirklich. Also wer sich mit Jesus mal auseinandersetzt, dann muss man sagen, wow, er ist noch viel besser, als unsere Nachbarn das denken. Aber er redet leider weiter. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Deswegen habe ich mir gerade die Freiheit genommen, das Weizenkorn geht in die Erde und Frucht, das so über uns auch so auszusprechen, weil Jesus das eben hier jetzt tut. Also Jesus geht weiter und er sagt, wenn du dein Leben liebst, also wenn dir wichtig ist, was aus deinem Leben wird, wenn dir wichtig ist, was daraus so alles entspringt und wie du es gestalten kannst und wie du es füllen kannst und wie du es schön machen kannst und wie du es ausbreiten kannst und wie du das alles umsetzen kannst, was dir so im Herzen rumort und das deine Sehnsucht ist, dann wirst du es verlieren, sagt Jesus. Wir sind ja in einer Gesellschaft groß geworden, in der das so sich zu verwirklichen so die große Überschrift ist. So, ne? Also wenn man Eltern fragt, was wollen sie so in ihren Dreijährigen hervorbringen oder in ihren Sechsjährigen oder in ihren Neunjährigen, dann fängt das ja schon irgendwie damit an, zu sagen so, ja, dass sie sich entfalten können im Leben und was weiß ich. Ne? Und dann kommt Jesus und setzt solche Sätze rein. Und Jesus ist offensichtlich völlig anderer Meinung. Jesu Konzept ist, dass er sagt, wahres Leben kommt nur von Gott allein. Nicht aus meiner beruflichen Erfüllung, nicht aus meiner Partnerschaft, nicht aus meinem konstruierten Gebilden. Wahre Erfüllung kommt aus Gott allein. Und wir würden das gerne irgendwie so sozusagen scheibchenweise uns irgendwie dem annähern. Es gibt einen Philosophen, der hat vor 250 Jahren, schätze ich mal, ich weiß, hätte ich gucken sollen, hat er vom Sprung geredet, Kierkegaard. Der gesagt hat, es gibt etwas, da wir können uns an bestimmte Themen nur annähern und dann braucht es aber irgendwann den existenzialistischen Sprung. Der Kerl kam irgendwie aus einer ziemlich schrägen christlichen Background so und auch in, also das war wirklich ein komischer Typ, so, ne? Däne. Ne? Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja, das ist sehr, sehr, sehr dicht an dem, was die Bibel sagt. Deswegen haben die Christen dieses Konzept auch aufgenommen, haben es dann christianisiert, die nennen das dann Bekehrung. und haben gesagt, ja, also genau so, darum geht's. Darum geht's, es geht darum, dass man irgendwann einen Sprung tut. Und das ist das, was Jesus hier tut. Jesus ermutigt uns zu springen. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das Wort hassen hier an dieser Stelle führt in unserer Sprache ein bisschen in falsche Ecken. Also es ist wörtlich richtig übersetzt. Aber wenn man sich das anguckt, wie im Neuen Testament das Wort hassen verwendet wird, dann hat hassen mehr was zu tun mit Geringachten zum Beispiel. Hassen ist in unserer Sprache ein wahnsinnig starkes Wort. Ne? Wer sein Leben hasst, also das hat ja schon was Pathologisches. Da würde man sagen, na, gehen wir zum Psychiater. Ne? So, na, also wer sein Leben hasst, ist im neutestamentlichen Kontext tatsächlich eher so dieses Ding zu sagen, es geht mir nicht darum. Darum dreht es sich nicht. Ich will mich nicht mehr um mich drehen. Oder um unsere kleine Kernfamilie oder was ich, das mich kann sich ja auch ein bisschen erweitern. Ich will mich nicht mehr drehen. Es gibt so eine Stelle, an der das ganz schön deutlich wird, die habe ich jetzt hier nicht drauf, in der Lukas 16, Vers 13, da sagt Jesus, du kannst als Sklave nicht zwei Herren dienen, du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Und da merkt man, nee, was Jesus hier meint, da geht es nicht um Lieben und Hassen, da geht es eigentlich um schwächere Formulierung. Also dem einen kannst du dein Herz schenken und dem anderen eben halt nicht. Und das ist hier gemeint, darum geht es. Dass ich mein Herz nicht daran hänge. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wenn wir jetzt Jesus fragen würden und sagen würden, also in deiner Presseerklärung gerade kam das da vorne, was hast du damit genau gemeint? Dann würde Jesus ins 21. Jahrhundert hineinsprechen. Wir haben ja schon eine Wahnsinns-Christianisierungsgeschichte und füllen Begriffe mit allem Möglichen. Und da würde er sagen, ja, ich rede von wahrem Leben. Ich rede nicht von der Ewigkeit, also die ist da inkludiert, die gehört dazu, sondern ich rede davon, wenn du wirklich leben willst. Darum geht's. Es geht bei ewigem Leben, gibt es um ein Leben, das nicht schal wird, das nicht mit der Zeit einfach so rumtrocknet, das nicht irgendwie anfängt zu müffeln. Echtes Leben. Und dieses Leben wird hier und natürlich dann auch in der Ewigkeit weitergehen. Wobei natürlich auch in der Ewigkeit ist kein Konzept, das Leute immer schon irgendwie hatten. Das kommt schon auch stark durch Jesus, dass dieses Konzept in unser Leben so reingekommen ist. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht, sagt Jesus von sich und zieht es rüber in unser Leben. Er wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater in Ehren. Es ist ätzend, ne? Da redet er ständig vom Dienen. Das Wort ist im Griechischen noch ein bisschen stärker, weil das Wort für als Sklave arbeiten, das genau dasselbe Wort ist. Also, wenn du denkst, er sagt, tatsächlich das, was er hier sagt. Er sagt, ich will, dass du dein Leben verlierst, dass du es niederlegst vor mir, dass du es loslässt vor mir, deine gutbürgerlichen Träume oder deine freakigen Träume oder deine postmodernen Träume oder deine prämodernen Träume. Ich will, dass du das alles niederlegst vor mir. Und jetzt mal ehrlich, ist doch bescheuert. Das geht nur, wenn der mich dazu auffordert, wirklich was zu bieten hat. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ich biete euch ewiges Leben. Ich biete euch mich selber an. Gott selbst. Das ist das Angebot. Darunter macht er es nicht. Das ist das Angebot. Ein krasses Angebot. Dass der lebendige Gott sich nicht verborgen hält, nicht irgendwo hinter irgendwelchen Vorhängen seine Sachen macht und uns einfach so alleine lässt. Nein, dass Gott vor den Vorhang tritt und sagt, wenn du willst, dann darfst du dein Leben an mich, vor mir verlieren. Du darfst mir sogar dienen. Du darfst dein Leben füllen mit Dingen, die in 100 Jahren nicht vergessen sind. Die in 1000 Jahren nicht vergessen sind. Und nicht, weil Menschen sich daran erinnern. Menschen sind Staub, Menschen sind ein Hauch. Die vergehen. Nein, weil ich mich daran erinnere. Dein Schöpfer, dein Vater, dein Gott. Ich werde dich am Ende der Tage mit deinem Namen rufen, weil ich dich kenne. Weil du mir wichtig bist. Ich rufe dich jetzt bei deinem Namen, weil ich will, dass ich dir wichtig bin. Jesus geht weiter. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Es geht uns doch nicht anders. Jesus gibt sein Leben freiwillig, aber diejenigen von uns, die schon mal so ein bisschen in der Bibel rumgeblättert haben, die wissen, es gibt diese Szene kurz bevor er stirbt, wo er mit seinem Vater im Himmel verhandelt und sagt, wenn es irgendwie geht, lass das Ding hier an mir vorübergehen. Und dann sagt er aber nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also es ist etwas in ihm, das ist am Schreien und das ist am Hadern und er würde es sich anders wünschen. Und darum geht es im Christsein. Wir würden uns das gerne ein bisschen anders wünschen. Jesus beschreibt das hier. Diese Spannung, in der das unterwegs ist. Da sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt. Ich bin fassungslos. Ich habe keinen Halt. Und dann sagt er, aber was mache ich denn mit der Anforderung, die Gott stellt an mein Leben? Rette mich? Nee, das ist ein bescheuertes Gebet. Deswegen bin ich doch hier in dieser Welt. Und er entscheidet sich zu sagen, ich will, dass mein Leben Gott verherrlicht. Verherrliche deinen Namen. Das ist sein Gebet. Ein gutes Gebet. Ein gutes Gebet. Zu sagen, dazu bin ich in dieser Welt, dass mein Leben Gott verherrlicht. Und natürlich ist das ein Sterben und ätzend, zu sagen, können wir es nicht haben, irgendwie mit so ein bisschen Gott verherrlichen und da gibt es noch so ein paar andere Themen. Und das ist genau das, wo Jesus sagt, nee, eben nicht, eben nicht. Vertraust du mir? Guckt mir in die Augen und sagt, vertraust du mir? Ich will, dass du rausspringst aus deiner bürgerlichen Blase. Ich will, dass du rausspringst aus deinem deutschen Deutschsein. Ich will, dass du rausspringst aus deinen Karriereträumen. Ich will, dass du rausspringst aus deinem, also Deutsch werde ich nie. Ich will, dass du rausspringst, egal was. Was sind deine Träume? Keine Ahnung. Es ist auch nicht so wichtig. Die Frage ist, was ist Gottes Traum? Gottes Traum ist, dass in dieser Welt sein Wesen sichtbar wird. Seine Schönheit, seine Liebe. Dass Menschen gedient wird, dass Menschen geliebt werden. Sein Traum ist, dass in dieser Welt sich etwas ausbreitet von der Gerechtigkeit Gottes, vom Frieden Gottes. Und er will, dass du dein Leben an diesen Traum verlierst. Weil er ist der Kern dieses Traums. Seine Präsenz in dieser Welt. Jesus kommt aus dieser Spannung zwischen, ich will es doch nicht aufgeben, raus, indem er es kondensiert auf die Bitte, verherrliche deinen Namen. Und was anderes kann ich uns auch nicht anbieten. Dass wir das ehrlichen Herzens beten. Egal, was das für mein Leben heißt, verherrliche deinen Namen. Egal, was das für mich heißt, verherrliche deinen Namen. Und ich vertraue dir, du bist doch gut. Du bist Liebe. Du hast dein Leben sogar für mich gegeben. Ich bin dir richtig was wert. Ich will, dass mein Leben dich verherrlicht. Und das Schöne ist, dass es ja manchmal so diese kleinen Zwischen-Happy Ends gibt. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Das passiert nicht so häufig, dass der Vater redet im Neuen Testament. Das ist einer der ganz wenigen Momente, wo das passiert. Aber natürlich weiß doch Gott um unsere Zerrissenheit. Natürlich weiß Gott, dass wir gerne Teile unseres Lebens ihm zur Verfügung stellen. Wir wären ja nicht hier an einem Sonntagmorgen, wenn uns das nicht irgendwie auch wichtig wäre. Ich gehe noch mal einmal zurück zu dem, was ich für Jesus formuliert hat. Jesus will sein Leben hingeben. Und wenn du willst, kannst du ja deinen Namen innerlich einsetzen. Also ob du jetzt Reinhard heißt oder ob du Ingrid heißt oder ich kenne ja ein paar hier von euch oder Alexandra oder irgendwie sowas. Ne? Und die meisten kenne ich Gott sei Dank nicht. So, ne? Damit das ein bisschen leichter ist und ich ständig hier verschiedene Namen einsetzen muss. Ne? Sven will sein Leben hingeben. Er will, was sein Vater will. Weil das Reich Gottes wachsen soll. Es ist ein Teil der Wahrheit. Und das ist der krass wichtige Teil. Dass Gott für uns unfassbare Dinge getan hat. Bis hinein in den Tod. Bis hinein in den Tod. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass dieser Gott deswegen das Recht hat, sich zu uns umzudrehen und zu sagen, du auch. Gib dein Leben hin. Ich habe bis jetzt irgendwie so ein bisschen damit gehadert, so, was machen wir jetzt denn mit so einer Predigt und mit so einem Text, das steht ja immer in der Bibel und irgendwie sowas. Ne? Und wir könnten jetzt irgendwie so einen emotionalen Aufruf machen, wo vielleicht zwei Leute von uns sich entscheiden, Christen zu werden. Und es ist bestimmt nicht verkehrt. Also es ist wirklich nicht verkehrt, Christ zu werden. So, ne? Aber hier sitzen ja mehr als zwei Leute. Und manchmal tun wir uns leichter damit, irgendwie die großen Dinge zu tun. Ich will dich lieben, ehren und achten, bis das der Tod uns scheidet. Als das Geschirr abzuwaschen. Deswegen eine Anwendung jetzt mal hier so in der Breite und vielleicht hilft dir die. Welchen Traum bringt dir Gott jetzt in diesem Moment in Erinnerung? Welche Sehnsucht? Und er tut es, um dich zu ermutigen, den vor ihm hinzulegen und zu sagen, ah, scheiß drauf, nicht wichtig. Du sollst mir wichtiger sein. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Art von Entscheidungen zu fällen. Im Großen und im Riesigen, im Gesamtpaket, im Kleinen, in den einzelnen Dingen. da, wo es an unsere Substanz geht. Jesus. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich auch, damit wir uns immer wieder neu in dich verlieben. Dass wir diese wahnsinnigen Dinge tun, die Verliebte eben tun. Wir wollen dir neu sagen, wir lieben dich. Und wir bitten dich, dass das nicht einfach nur Worte sind. Was immer in unserem Leben uns festhalten will in unserer Existenz, in dieser Welt, in unseren Träumen und Sehnsüchten, ob es unsere eigenen sind oder die, die wir auf unsere Kinder übertragen haben. Wir legen das vor dir hin und wir sagen, dein Wille geschehe. Wir sagen dir neu, wir sind nicht in dieser Welt, um bewahrt zu werden oder irgendwie das leckerste Eis an der Theke zu bekommen. Wir sind hier, um dich zu verherrlichen. Und wir bitten dich, dass du das in unser Herz reinprägst, dass du uns das schenkst. Wir brauchen dich. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.